Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit einem Urgestein der deutschen Werbung verbunden und wir wollen über Haltung sprechen. Seine Agentur stand aus meiner Sicht wie keine zweite genau dafür. Ich bin nämlich mit Reinhard Springer verabredet. Hallo Reini.
Ja, Heiko, ich grüße dich auch.
Du grüßt mich aus Mallorca, genau. Also Reinhard Springer.
Von der sonnigen Insel, genau.
Gründer von Springer und Jacobi, das sei nochmal der Vollständigkeit halber gesagt. Reinhard, wir wollen heute über Haltung sprechen. Was ist denn das überhaupt für dich, Haltung für eine Agentur?
Haltung ist für mich etwas Generelles, nicht nur für eine Agentur. Aber gut, du spitzt das zu auf die Agentur. Aber lass mich trotzdem zurück zum Generellen kommen. Haltung heißt, wenn wir das mal einfach fassen wollen, gesagt, getan. Also ich stehe für etwas und nehme für das, wofür ich stehe, Haltung an. Und stehe dafür ein. Oder wie Luther das gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Also man muss eine Überzeugung haben und für diese Überzeugung steht man komplett ein. Und wenn man das tut, dann hat man Haltung.
Lass uns das doch nochmal an einem Beispiel festmachen. Könntest du uns was sagen, woran sich das festmacht, was für dich Haltung ist?
Ja, also wir können, nehmen wir mal das Beispiel, den Pitches hattest bei bestehenden Kunden. Bei uns war die Überzeugung, dass wir bei bestehenden Kunden nicht pitchen. So, das haben wir den Kunden vorher gesagt. Das steht auch in den Verträgen drin. Und deshalb wusste der Kunde dann auch Bescheid. Und wenn der jetzt doch irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal pitchen zu lassen, dann sind wir nicht eingeknickt, opportunistisch und haben gesagt, naja, gut, also wenn dieser wichtige Kunde oder dieser Kunde das nun unbedingt will, dann machen wir eine Ausnahme. Wir haben nie eine Ausnahme gemacht. Und das ist dann Haltung.
Nun ist es ja heute so, dass bestimmte Unternehmen, wenn sie mit einer Agentur und einem größeren Budget unterwegs sind und mit dieser Agentur längerfristig zusammenarbeiten wollen, müssen sie in regelmäßigen Abständen pitchen.
Ja, da bin ich übrigens gar nicht sicher, ob sie das wirklich müssen, aber es ist vielleicht ihre Corporate Governance.
Um ein Beispiel zu nennen, ich habe mit dem Marketingleiter von EW Einfach gesprochen und der hat genau das gesagt, dass E.ON, das ist ja der Konzern, zu dem das Unternehmen gehört, von ihnen verlangt, dass sie regelmäßig pitchen. Aber auch dann würdest du sagen, dann nimmst du daran nicht teil oder hast du daran nicht teilgenommen?
Ja, wir haben es eben nie gemacht, weil wir haben das ja nicht gemacht aus Bockigkeit oder aus Angeberei oder aus irgendwas. Wir haben nur gelernt, ich sage dir mal die knallharte Wahrheit. Ich habe gelernt, dass wenn immer ein Kunde pitchen will, das heißt, er ist mit der Agentur unzufrieden, dann ist der Pitch zu 99% nur noch Show. Das heißt, du bist eigentlich sowieso weg vom Fenster. Also warum soll ich da noch mitpitchen? Macht doch gar keinen Sinn. Und nur damit ein Kunde jetzt nicht aus Spaß mal auf Brautschau ausgeht und mal rechts und links guckt, haben wir gesagt, guck mal, wir reißen für dich uns ein Bein aus. Wir kämpfen für deine Marke. Wir kämpfen für deinen werblichen Auftritt. Und wir identifizieren uns mit dir komplett. Ich meine, das ist ja wie in einer privaten Beziehung. Da will ich nicht, dass du noch rechts und links irgendwie rumguckst. Wir wollen hier ein Team sein. Und wenn du jetzt unzufrieden bist, wir haben ja dann auch unsere Kundenbefragungen gehabt und unsere Aufgabe war natürlich, oder unsere eigenes Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist zu spüren, wenn der Kunde unzufrieden wird, was können wir tun, was kann man ändern. Wir hatten ja diese vielen Units und das Unit-System war natürlich auch geeignet, dass ein Kunde, das war immer mein Spruch damals, du kannst die Agentur wechseln, ohne die Agentur zu wechseln. Also das Grundsystem bleibt das gleiche, du wechselst aber von Team 3, sagen wir jetzt mal auf Team 1. Und damit hatten dann viele Kunden auch, es wurde auch öfter gemacht, waren dann damit total zufrieden, dass sie eben in der Tat mal ein neues Team frischer rangehen konnten, aber die ganze Agentursystematik und das, was die Agentur als Rückgrat, als Besonderheit noch hatte, die konnten sie beibehalten, hatten aber trotzdem ein neues Team. Also es gab da besondere Bedingungen, sodass wir gesagt haben, Pitchen macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Und wenn der Kunde dann wirklich pitchen wollte, dann war es eigentlich over. Das Thema war durch. Also Kern ist, wenn ein Kunde weg will, dann will er sowieso weg und das Pitchen kostet dich nichts weiter viel Geld. Und da sind die Kunden in der Mehrzahl auch nicht ehrlich, weil sie ja dann sagen, doch, doch, du hast schon eine Chance und so weiter und so weiter. Das trifft aber in 90% der Fälle nicht zu. Und warum soll ich bitte irgendwo mitpitchen, wo ich sowieso nicht gewinnen kann? Macht doch gar keinen Sinn. Und die Ernsthaftigkeit zu diesem Thema haben wir eben vertraglich gleich inkorporiert, indem wir gesagt haben, wir pitchen nicht auf bestehenden Etats. Und damit ist das eine ganz klare Ansage. Und an diese Ansage haben wir uns auch immer gehalten.
Ich würde da trotzdem noch mal gerne nachfragen, weil es gibt ja manchmal Situationen, wo man vielleicht ins Überlegen kommt. Also zum Beispiel, wenn das ein bestehender Kunde ist, der eine gewisse Dominanz hat und auf der anderen Seite andere Kunden, die, wenn auch kleiner waren, weggebrochen sind. Wie würdest du denn in einer solchen Situation damit umgehen? Würdest du dann diese Konsequenz beibehalten oder würdest du sagen, das ist der Grund für eine Ausnahme?
Und zu einem guten Management gehört, dass du eigentlich keinen dominanten Kunden hast. Also, ich kann dir die Geschichte erzählen, als wir 1989,
ist ja leider. War das mit Daimler nicht so, dass der dominant war?
Ja. Nee, ich will es gerade ausführen. 89, als wir Daimler gewonnen hatten, habe ich wie blöd akquiriert. Mir machte das auch damals in meinem jugendlichen Alter Spaß. Ich machte ja Cold Calls, rief überall an. Und die möglichen Kunden, die ich dann angerufen hatte, sagten immer, was wollen Sie eigentlich? Sie haben doch gerade Daimler gewonnen, also Mercedes gewonnen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Grund, weshalb ich Sie anrufe. Ich brauche dringend neue Kunden, weil nach unseren internen Regeln darf das Einkommen von Mercedes nicht über 25% kommen. Und deshalb muss ich wahnsinnig akquirieren und ich muss neue Kunden haben. Helfen Sie mir. So, das fanden die dann durchaus lustig und überzeugend. Du darfst nicht von einem Kunden abhängig sein. Du darfst das ja auch schon inhaltlich nicht. Wenn du von einem Kunden abhängig bist, dann wirst du doch weichbirnig. Du fängst doch nicht mehr an, für deine Lösungen zu kämpfen. Wenn der Kunde dich dann scharf anguckt, knickst du doch ein.
Ich kann dem ja gar nicht widersprechen, aber das ist natürlich heute bei vielen Agenturen durchaus ein Problem, dass es da eine mehr oder minder starke Abhängigkeit gibt. Ich würde noch mal gerne auf diese Gesagt-Getan-Quote zurückkommen. Die habt ihr ja auch als solche mal in regelmäßigen Abständen eruiert, richtig?
Ja, also vor allen Dingen haben wir sie eigentlich täglich erlebt. Und du erlebst ja jeden Tag, tue ich das, was ich sage? Jeder bemerkt ja sofort, ob du was anderes redest, als du tust.
Was waren denn für dich die Konsequenzen, wenn die nicht gestimmt hat, beziehungsweise in welchem Bereich durfte sie denn nicht sinken?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also die, nehmen wir was Profanes. Wenn bei uns war die Meetingkultur 11 Uhr Meeting, 11 Uhr geht's los. Und dann war Konstantin, mein Partner für die, die das nicht mehr wissen, Konstantin Jacobi, der kam dann einmal 5 Minuten nach 11 zu dem Meeting. Und dann hat er aber schon sofort gemerkt, weil er hat ja alle Regeln selber mit erfunden und mitgetragen. Und dann hat er sofort die Tür wieder zugemacht, weil die Regel war gewesen, wenn du nicht um 11 pünktlich bei dem Meeting dabei sein kannst, dann musst du warten, bis die nächste Pause ist und darfst dann bei der Pause reinkommen. Und wir haben gesagt, getan, haben wir gelebt.
Aber das ist ja so ein Beispiel, wo ja durchaus es mal zu Verzögerungen kommen kann, wenn ein Kunde, der ja dann vielleicht durchaus eine Priorität hat, irgendwie nochmal anruft und das Gespräch länger dauert. Aber auch das wäre für dich kein Grund zu sagen, machen wir eine Ausnahme.
Ja, bei dem Meeting haben wir es so gemacht, völlig richtig, was du sagst, dass Meetings länger dauern können. Da habe ich erstens immer einen Puffer eingebaut. Wir hatten mal einen tollen Mitarbeiter, der war ein Akquisitionswizard, fantastisch, Henk Slackmann. Und Henk, der hatte einen Riesenspaß daran, dass er 3, 4, 5 Meetings reingepackt hat in einen Tag. So, das habe ich persönlich nie gemacht. Ich habe immer nur 2 Meetings gemacht und habe immer so viel, man hat mich auch immer verschrien als Reserve-Reini, weil ich habe immer Reserven gehabt, sodass eigentlich der Kunde dann gerne überziehen kann. Und wenn es dann zu gefährlich wurde, dann habe ich mich mit dem Kunden oder hätte ich mich dann mit dem Kunden neu verabredet.
Du hättest auch gesagt, wenn du jetzt um 14 Uhr ein Meeting hast und ein Kunde ruft eine Viertelstunde früher an, dann hättest du darum gebeten zu sagen, können wir uns nochmal nach dem Meeting verabreden.
Du meinst, wenn er eine Viertelstunde vorher angerufen hätte, vor zwei oder so?
Genau, und der Kunde hat jetzt nichts mit dem Meeting zu tun, aber der ruft halt an, möchte was klären und du hast aber um zwei ein Meeting.
Ja, da sage ich dir jetzt ganz, ganz ehrlich unter uns beiden, das Gespräch hätte ich gar nicht mehr angenommen. Weil ich bin dann ab, wenn ich 14 Uhr Meeting habe, bin ich ab 13.30 Uhr nicht mehr erreichbar.
Mhm. Meinst du, es geht heute auch noch?
Naja, Heiko, es geht alles immer. First come, first served. War eine ganz wichtige Regel, ist auch, kannst du auch unter Haltung packen, eine Haltungsregel. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit, war es jetzt unserem Founder Klein Görz, bin ich verabredet und jetzt ruft Mercedes an, der ja nun definitiv der unendlich viel Male größere Kunde ist und sagt, ich will an dem Tag auch ein Meeting haben. Und dann habe ich gesagt, nee, das Meeting geht nicht, weil wir haben da schon ein Meeting mit der Firma Görz. Also lass uns was anderes suchen. Und das haben die Kunden auch immer verstanden. Wenn du denen erklärst, guck mal, du möchtest auch nicht so behandelt werden, dass du plötzlich hinten anstehst, weil du links überholt wirst wegen irgendetwas. Und jetzt würdest du kommen mit dem Punkt, ja, es gibt aber ein Emergency oder sonst irgendwas. Ja, klar gibt's das. Da habe ich dann mich immer bereit erklärt, dass man mich abends anrufen kann, außerhalb der normalen Geschäftszeit. Und ich habe auch gesagt, wenn ihr völlig in Not seid, opfere ich gerne mein Wochenende. Aber ich halte meine Terminabsprachen komplett ein. Da kenne ich nichts. So, und das haben wir auch immer. Unter meiner Regie ist nie etwas anderes passiert, so wie ich auch nie, gut, das können wir ein bisschen auf Glück buchen jetzt, wir sind auch nie zu spät gekommen. Also, was aber daran liegt, wenn wir in Stuttgart einen Termin hatten, bin ich einen Abend vorher angereist. Mhm. Also wir haben da halt Spaß dran. Das gehört zu unserer Arbeitsphilosophie, an die du dich vielleicht erinnerst, die drei großen E. Einfach, einfallsreich, exakt. So, und wenn ich am nächsten Morgen um 9 Uhr verabredet bin, dann ist es mein Sport, mein sportlicher Ehrgeiz. Ich bin auch um 9 da. Was glaubst du, was das manchmal bei Neugeschäften für ein Drama war? Heute geht das ja leicht. Du musst bedenken, früher gab es kein Internet, kein Navi, kein Nix. Dann bist du am falschen Fabriktor gelandet. Und der Portier sagte dann, nee, die Verwaltung ist da hinten ganz woanders, 4 Kilometer weiter. Und da kommst du richtig in Not. Deshalb haben wir das immer vor. Heute lacht ja jeder darüber mit dank Internet und Navi. Aber wir haben das damals dann vorprüfen lassen. Wir haben selber das doppelt gescheckt und wir sind eben dann, wenn es kritisch sein könnte, weil Nebel oder irgendwas, die Wetterlage, dann sind wir Abend vorher angereist.
Rani, lass uns als zweiten Punkt nochmal über das Thema Kasse sprechen, bitte.
Ja, gerne. Was möchtest du wissen?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, oder vielleicht magst du es auch erzählen, ist für dich der Begriff der Kasse, also des Geldverdienens, du hast es, glaube ich, eine mitlaufende Größe genannt, die sich ergibt, wenn der Kunde zufrieden ist und wenn der Job stimmt, richtig?
Ja, richtig. Also die Kasse, wir haben das ja die 4K genannt, das 4K-Management oder das also die 3Es sind die Art, wie wir arbeiten und die 4Ks sind die Prüfkriterien oder sind die Säulen, die also die Firma arbeitsmäßig tragen. Und das erste K ist eben die Kreativität oder für andere Unternehmen halt das Produkt. Also bei einer Werbeagentur ist Kreation eben das Produkt. K wie Kreativität. So, dann als zweites haben wir eben sehr wichtig angesehen als Kultur, weil wenn du keine gute Mitarbeiterkultur hast, wenn deine Mitarbeiter nicht begeistert sind, ich meine, wir brauchen doch nur gucken, dieses letzte, ich bin kein Fußballfan, aber ich habe jetzt hier, weil es sich hier so ergeben hat in den Ferien, habe ich mit Tonio Kröger übrigens von Anthony, haben wir das Deutschlandspiel geguckt und Deutschland gegen England. Und also ich bin noch nie so schnell eingeschlafen wie bei dem Spiel. Mit der Begeisterung kannst du nichts reißen. Und da wir ja vorher diese beiden sensationellen Spiele hatten, die Kommentatoren haben das ja als spektakuläre Spiele bezeichnet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, aber ich war auch so gefesselt, dass ich nie vom Fernseher weggegangen bin bei diesen beiden davorlaufenden Spielen. So, und wenn du keine Mannschaft hast, die begeistert ist, wenn du keine Stimmung hast in deiner Werbeagentur, dass die Leute begeistert für den Kunden arbeiten wollen, ja, wie willst du denn dann irgendwie was erzeugen. Deshalb KW Kultur ist Nummer zwei. Dann Nummer drei, es nützt dir ja nichts, wenn du dir den Arsch aufreißt und der Kunde merkt das entweder nicht oder findet es sogar blöd. Also du musst schon die Kundenzufriedenheit abfragen. Das haben wir mit einem sehr lustigen, auch sinnigen Fragebogen gemacht. Und anhand dieses Fragebogens wurde dann immer die Kundenzufriedenheit auch dann nochmal genauestens besprochen, weil das Ziel muss natürlich sein, dass der Kunde zufrieden ist. So, wenn die drei Dinge stimmen, wenn deine Kreativität toll ist, dein Produkt toll ist, wenn die Kultur toll ist, voller Begeisterung, viel Energie, das ist ja der Sinn, viel Energie entsteht. Und drittens, der Kunde eben auch noch das alles erkennt und glücklich ist. Ja, ich meine, hallo, dann ist doch die Kasse, das Geld bezahlen. Der Kunde zahlt doch die Rechnung dann gern. Und dann fällt hinten die Kasse raus.
Soll ich das kurz kommentieren? Soll ich ja, ein, zwei oder also, drei Wörter als Antwort?
Wir leben in einem freien Land. Sag, was du möchtest.
Also, ich sage es mit drei Worten. Falsch, ja. Falsch, falsch. Also, das Ganze funktioniert dann, wie das bei euch auch funktioniert hat, wenn jemand eine disruptive Leistung hat, und das hattet ihr ja mit eurer Arbeit ohne Zweifel, und das Ganze in einem wachsenden Markt stattfindet. Und das war bei
da,
euch so.
Entschuldige, Heiko, da muss ich gleich einhaken.
Nee, lass mir, das hätte ich jetzt mal gerne. Nee, das möchte ich jetzt mal. Jetzt musst du mir auch die Möglichkeit geben, da auszureden.
Klar.
Die ersten Cannes-Löwen habt ihr ja 1984 gewonnen, und das war genau der Start des Privatfernsehens.
Richtig.
Mhm. Genau deswegen ist dort relativ viel Geld reingeflossen. Und genau deswegen war das ein wachsender Markt. Hätte das in einem Markt stattgefunden, der stagnierend ist, so wie das heute ist, wo die klassische Kommunikation massiv unter Druck auch über einen Einkauf ist, wäre das deutlich schwieriger geworden. Und noch ein zweites Beispiel. Wenn du heute dir mal so bestimmte Berufskategorien anschaust, ich sag jetzt mal Musiker oder sowas, ja, die total einen tollen Job machen, die leidenschaftlich sind, aber wo in diesem Markt einfach überhaupt kein Geld ist oder viel zu wenig Geld ist, da kannst du dir einen abschrubbeln ohne Ende und es wird sehr wenig passieren. Und ihr hattet eben, und das gehört eben dazu, das notwendige Glück. Und das sei euch auch total gegönnt.
Ja, wobei ich muss leider einhaken, das mit dem Privatfernsehen war eine in der Tat eine Miniwelle, also Bill Gates würde sich totlachen, aber war eine Miniwelle, die wir genutzt hatten und die ich richtig promotet hatte. Weil, wie du dich erinnerst, ich kam ja damals mit Konstantin Jacobi von der GGK und wir waren ja in Deutschland alle total printlastig. Das Geilste auf dem Tisch war der Stern. Und im Flugzeug hast du immer geguckt, ob der jetzt die Doppelseite sieht, da der neben dir sitzt und den Stern gerade liest. So, und Fernsehen konnten die Leute ja auch kaum. Bewegtbilder konnten die nicht, weil da hatten sie gar keine Übung drin. Du weißt, es gab diese Zuteilung, super lustig, wie das damals lief bei ARD und ZDF. Und du hast da auf Knien bist du hingerutscht und hast nach drei Sendeterminen gebettelt. So, und dann kam das Privatfernsehen und das haben wir sofort erkannt. Hallo? Und haben eine, ich könnte dir jetzt noch im Archiv meine Werbebriefe an die potenziellen Kunden raussuchen, wo ich geschrieben habe, Leute, das Privatfernsehen kommt, eine tolle neue Welle, setzt euch da drauf, weil am Anfang war natürlich völlig logisch, das ganze Datenbild noch nicht so komplett und du kriegst das irre günstig. So, und dann hatten wir ein riesen Glück, naja, also eigentlich auch nicht Glück, weil Konstantin liebte Filme machen. Und der beste Werbefilmer der damaligen Zeit war Volker Schlegel mit seiner FF Company. Und Konstantin und der Volker, die waren wirklich in der Lage, diese Filme zu machen, wo du jetzt sagst, dass es ja mal sogar so einen Löwen gab, aber wir kriegten auch beim ADC Preise ohne Ende. Also völlig richtig, das war eine tolle Welle, die wir komplett genutzt haben, ändert aber nichts daran, Heiko, dass auch schon damals trotzdem der Agenturmarkt ein Verdrängungswettbewerb war.
Ich bestreite doch gar nicht, dass ihr einen USP hattet über eine disruptive Leistung. Das verstehe ich doch überhaupt nicht. Aber wie gesagt, auch wenn du heute in anderen Bereichen disruptiv bist und das sind Märkte, die einfach stagnieren, wo einfach kein Geld mehr reinfließt, wo eher Geld rausfliegt oder was auch eine Option ist, wo die Leute einfach beschissen behandelt werden. Also guck dir mal Karrieren im Wissenschaftsbereich an, wo du nach der Promotion, wenn du dort in diesem Bereich Forschung bleiben willst, wo du Prof werden musst, ansonsten hast du keine Chance, weil es diesen gesamten Mittelbau nicht mehr gibt. Da musst du dich diesen Arbeitsbedingungen fügen, kriegst kaum Geld und kannst dir auch dort einen abbrüllen ohne Ende. Also,
ja, aber Heiko, da bin ich jetzt ein bisschen irritiert.
Na.
Weil guck mal, ich gebe dir ja völlig recht, dass es schwierige Märkte gibt. Und ich hätte jetzt ja auch, ich habe 79 gegründet, ich hätte jetzt 1979 jetzt auch keinen Postkutschenbetrieb mehr angefangen. Und ich sage dir ganz offen, ich würde auch heutzutage keine Werbeagentur mehr gründen. Ja, weil der Markt ist mir viel zu kompliziert, viel zu schwierig, viel zu uninteressant. Erstens ist es ein gigantischer Verdrängungswettbewerb. Zweitens sind die Margen völlig im Eimer. Drittens ist die, heute sitzen bei den Kunden doch in der Mehrzahl Leute, die alle denken, sie können das sowieso viel besser als die Agentur. Teilweise kommen sie ja aus Agenturen und sagen, ich weiß, wie das da früher war, wo die da immer so rumgedödelt haben und so. Und ich als Marketier kann das jetzt sowieso alles viel besser. Ja, ein Kunde, der deine Arbeit nicht mehr zu schätzen weiß oder nicht den richtigen Umgang mit dir hat. Ich darf da auf das Urbuch von David Ogilvy verweisen, Geständnisse eines Werbemanns. Da gibt es ein Kapitel, da steht drin, wie benimmt sich ein anständiger Kunde? Und heute, sage ich dir hier mal ganz klar und deutlich, sind die meisten Kunden unanständig. Also in so einen Markt gehe ich doch gar nicht mehr. Muss ich doch nicht machen. Also ich finde, wenn ich ein junger Mensch bin, die sich neu in die Welt begeben und suchen, welches Business-Pferd oder welches Berufspferd sie reiten wollen, welcher Berufung sie folgen wollen. Naja, dann musst du dir die Märkte angucken und dann musst du wissen, ob du in Märkte gehen willst, in denen du gefoltert wirst.
Warum sind denn Kunden für dich unanständig oder welche Kunden sind denn für dich unanständig?
Heute sind doch die meisten Kunden stehen oder wollen das nicht groß bezahlen. Die wollen 360-Grad-Job für kein Geld. Ja, findest du den Markt toll? Nee.
Wie ist denn das aus deiner Sicht mit den digitalen Medien, mit dem digitalen Geschäft? Weil das ist ja in der Tat ein Bereich, der Wachstum hat. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum gibt es denn in diesem Bereich keine Nachfolgeagentur, keinen glänzenden Stern wie Springer und Jacobi? Oder vielleicht gibt es den ja auch, vielleicht ist das ja so etwas, wenn auch auf einem globaleren Niveau, so etwas wie Facebook oder Google.
Ja, aber Google und Facebook sind ja Plattformen, also das sind ja Service-Systeme.
Zugegebenermaßen, das Agenturmodell ist da mal sehr weit strapaziert und sehr weit ausgereizt. Okay, das ist ein Einwand, den akzeptiere ich, ja.
Aber, Heiko, das tut mir wahnsinnig leid. Du kannst mich heute Nacht im Traum peitschen oder so. Ich kann von meinen 4K immer noch nicht abweichen. Wenn ich mich heute bewerben würde, weißt du, wo ich mich bewerben würde?
Na?
Wenn ich jetzt doch, also ich würde in der Tat ja nicht mehr in die Werbung gehen, aber wenn ich doch noch in die Werbung gehen würde, weißt du, wo ich das täte? Na? Bei Martin Sorrell, bei S4 Capital. Eine so geile Firma. Guck mal, der Typ hat jetzt WPP ja hinter sich gelassen. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, die Umstände dazu. Aber er hat das hinter sich gelassen. Und WPP, dieser Konzern mit seinen unendlichen Mitarbeitern und Firmen, muss ja nun diese Transformation mühsamst abarbeiten. Und dass das mühsam ist, etwas zu transformieren, liegt ja auf der Hand. So, er hat stattdessen neu eine reine Digitalfirma gegründet, so wie Elon Musk eben nicht Mercedes auf digital umbaut, sondern eben 100% Elektrik geliefert hat mit seinem Tesla. So macht S4 Capital 100% digital. Ja, ich habe sofort die Aktien bei ihm gekauft und habe ihn auch angefunkt, habe gesagt, Martin, schaffst du es innerhalb von 5 Jahren den Kurs zu vervierfachen? Und dann hat er, charmant wie er ist, hat er dann geantwortet, we will try. Und damit will ich nur noch mal sagen, es geht doch, lass mich locker sagen.
Da habe ich doch überhaupt keinen Widerspruch, weil das ist ja aber genau das, was ich auch sagte, nämlich in den digitalen Bereichen, da fließt ja im Moment oder seit einigen Jahren das Geld. Da geht so etwas, aber es gilt halt nicht für Märkte, die einfach stagnierend sind. Ich will nicht sagen, da geht es nicht, aber da wird es extrem schwierig.
Ja, da bin ich bei dir, weshalb ich aber da nur wiederholen kann, in die Märkte gehe ich nicht. Also es gehört zu einem guten Management zu erkennen, wenn das Pferd demnächst tot ist. Und dann darfst du es nicht weiterreiten.
Das ist wohl so. Heini, es hat mir viel Freude gemacht. Ich bedanke mich.
Ja, mir auch, weil ich liebe es, ordentlich provoziert zu werden. Und ich hoffe, es war auf jeden Fall für dich unterhaltsam.
Ja, und hoffentlich für die Zuschauer auch. Vielen Dank.
Jo, okay, Heiko, guck mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.